Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen, auch von meiner Seite. Es ist schön, wieder bei Ihnen zu sein hier in Weissach. Wir haben heute Abend ein Thema, das mit dem Gebet zu tun hat. Es ist so ein Jahr etwa her, da war ich im Gespräch mit einem jungen Mann, der mit mir so in Kontakt getreten ist, und wir hatten dann so ein paar Gespräche miteinander. Und sein Thema war, ja, er hat das Beten eingestellt. Er hat mit dem Beten aufgehört. Das kann man machen. Ich habe dann gefragt, ja, was denn passiert ist, warum er denn aufgehört habe. Ja, er hat es probiert. Er hat richtig lange gebetet, intensiv gebetet, über ein Jahr gebetet für ganz konkrete Dinge. Und Gott hat nicht gehört. Und deshalb, das bringt nichts. Und deshalb hören wir auf mit dem Gebet. Da war ein junger Mann, der hatte Erwartungen. Der hatte Erwartungen an Gott im Blick auf ganz konkrete Dinge, im Blick auf ganz konkrete Anliegen, was man halt als junger Mann so für Anliegen hat, kann man sich vorstellen. Und die Dinge haben sich dann anders entwickelt, als er das mit seinen Gebeten anvisiert hat. Er war enttäuscht, er war frustriert, hat beschlossen, das Ganze bringt nichts und wir hören damit auf. In diesen Gesprächen bin ich mit ihm dann auf ein paar Punkte gekommen. Und der zentrale Punkt war, was glaubst du eigentlich, wer Gott ist? An der Art und Weise, wie wir beten, ob wir beten oder nicht beten, zeigt sich immer, an wen wir glauben. Unsere Gebetspraxis, die Art und Weise, wie wir mit Gott reden, ob wir mit Gott reden, ist immer ein Spiegelbild dessen, was wir von Gott halten. An welchen Gott wir glauben, was für ein Bild von Gott wir haben. Am Gebet zeigt sich, ob wir im tiefsten an Gott glauben oder an einen Götzen glauben. Wir haben dann miteinander so dieses Gespräch weitergeführt und ich habe ihm dann gesagt, könnte es sein, dass du Gott mit einem Götzen verwechselst, dass du Gott mit einem Automaten verwechselst, dass du Gott mit einer Maschine verwechselst, wo man irgendwie oben ein paar Münzen reinschmeißt und dann kommt unten ein Schokoriegel oder eine Cola-Dose oder was auch immer raus. Beten, reinschmeißen, rausholen, weggehen, erledigt. Wenn das dein Bild ist, dann glaubst du an einen Götzen. Dann glaubst du an einen Automaten, aber nicht an den Gott, der sich uns in Jesus Christus offenbart hat, nicht an den Gott, der sich uns in der Bibel offenbart hat. Wir reden heute übers Beten und in der Bergpredigt wird an verschiedenen Stellen vom Beten gesprochen. Und ich möchte eigentlich einmal auf alle Stellen eingehen, wo in der Bergpredigt vom Gebet die Rede ist. Das ist an zwei verschiedenen Stellen. Einmal in Kapitel 6 ein Exkurs über das Gebet, wo es zunächst einmal um das falsche Gebet geht. Jesus warnt seine Jünger, dass man auch falsch beten kann. Es ist übrigens interessant in der ganzen Bibel, dass es sehr viele Gebote gibt im Blick auf das rechte oder eben auch falsche Beten. Du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Da geht es um die Art und Weise, wie wir Gott anreden. Ob ich das Gebet zur Manipulation Gottes gebrauche oder ob ich wie ein Kind zu seinem Vater spreche. Man kann das Gebet missbrauchen in verschiedenerlei Hinsicht. Und das erste Wort, von dem Jesus in der Bergpredigt im Blick auf das Gebet spricht, ist eine Warnung vor dem Missbrauch des Gebets. Spannendes Thema. Und nach der Warnung vor dem Missbrauch des Gebets geht es um den rechten Gebrauch des Gebets. Das ist dann das Vaterunser, das Jesus seine Jünger und uns alle lehrt. Und dann geht es an einer anderen Stelle, ein Kapitel später, um das erwartungsvolle Gebet. Bittet, so wird euch gegeben. Das ist dann die dritte Stelle, die ich heute Abend behandeln möchte. Also zunächst mal, es geht um das falsche Beten, es geht um das rechte Beten und es geht um das erwartungsvolle Beten. Martin Luther, das haben wir im Konfirmandenunterricht gelernt, er hat deutlich gemacht, das Beten ist ein Reden des Herzens mit Gott in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung. Und in diesem Gebet hat unendlich viel seinen Platz. Da kann man unendlich viel vor Gott bringen. In der Bibel finden wir viele Gebete, in denen alle möglichen Wünsche, Alltagswünsche zum Ausdruck gebracht werden. Da geht es um die Bitte um das Gelingen einer Reise. Eliezer, der Knecht Abrahams, der auf Brautschau gehen soll, er bittet Gott um das Gelingen seiner Reise, dass er eine Braut findet für den Isaak. Oder ich denke an den Gideon, der bittet Gott um Vergewisserung. Gott ruft ihn und er sagt, Mensch, wie soll ich denn das wissen, ob ich das machen soll, ob ich das kann oder nicht. Er bittet um Vergewisserung. Wer kennt das nicht? Die Bitte, Herr, mach mich doch gewiss, ich bin so unsicher. So viele Möglichkeiten, ich muss eine Entscheidung treffen, was ist richtig. Ich bitte um Gewissheit. Es gibt Gebete um Beistand, um Schutz, um Vergebung natürlich. Wer kennt nicht die Gebete Davids, die Psalmen? Es gibt Tischgebete, es gibt Fürbittegebete. Paulus bittet, dass er auf der Reise nach Rom bewahrt wird. Er sagt den Korinthern, ich muss nach Jerusalem. Bevor ich zu euch kommen kann, muss ich nach Jerusalem. Und dort wird man mir nach dem Leben trachten. Das ahnt er schon, steht für mich ein im Gebet. Es gibt Gebet in Abschiedssituationen. Wir kennen das, Apostelgeschichte 20. Paulus liegt sich mit den Ältesten von Ephesus in den Armen. Sie heulen, weil sie sich wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr sehen werden. Es gibt Aussendungsgebete von Missionaren, Apostelgeschichte 13, Barnabas und Paulus werden ausgesandt. Natürlich betet man, es gibt Heilungsgebete, es gibt sogar ein Rachegebet. Offenbarung 6, die Märtyrer unter dem Altar, die beten, wann rächst du endlich unser Blut? Die wurden furchtbar gemartert, furchtbar umgebracht und in diesen Tagen bekommt das ja alles auch nochmal einen sehr sinnenfälligen Ausdruck in dieser Welt. Und dann beten sie, Herr, wie lange dauert das, bis du Gerechtigkeit schaffst in dieser Welt? All das hat Platz vor Gott. Aber man kann auch falsch beten. Man kann vieles richtig machen, man kann manches falsch machen. Man kann das Gebet missbrauchen. Und die erste Weisung in der Bergpredigt ist eine Warnung vor dem falschen Beten, vor dem Missbrauch. Ich möchte diese Verse kurz lesen. Matthäus 6, Vers 5. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Jesus kritisiert hier zwei verschiedene Gebetspraktiken. Und Jesus sagt, das ist Heuchelei. Das erste ist Heuchelei. Es geht um ein Gebet, das nur den einen Sinn hat. Es geht um eine Zurschaustellung der eigenen Frömmigkeit. Es geht um eine Darstellung des eigenen Glaubens. Und da wird das Gebet dazu missbraucht, um von anderen möglichst in einem günstigen Licht zu erscheinen. Menschen, die sich vor den Synagogen aufbauen, die sich in den Straßen aufbauen und in auffallender Gestik ihre Gebete darbringen. Und Jesus nennt das Heuchelei, weil es nicht ein Gebet ist zum Vater im Himmel, sondern immer ein Gebet mit dem Seitenblick auf Menschen, die einen doch bitte wertschätzen sollen, mit einem Seitenblick auf Menschen, die einen ehren sollen, die einen wertschätzen sollen, die einem die eigene Frömmigkeit bewundern sollen. Da geht es nicht um eine intime Beziehung zum himmlischen Vater, da geht es um eine Zurschaustellung der eigenen Frömmigkeit. Man kann das Gleiche mit Almosen geben machen, kommt auch in der Bergpredigt vor, oder mit dem Fasten. Das sind alles Übungen, die uns in eine tiefere Beziehung mit Gott bringen sollen, die aber hier von Menschen missbraucht werden zur Darstellung der eigenen Frömmigkeit. So etwas nennt Jesus Heuchelei. Menschen haben ein feines Näschen für Heuchelei. Und Jesus warnt davor, dass wir unser Verhältnis zum himmlischen Vater dazu missbrauchen, um es vor anderen darzustellen. Tun Sie so etwas nicht, auch nicht in Ihrer Familie. Demonstrieren Sie nicht Ihren Kindern oder Ihren Eltern etwas, was nicht mit Wert und mit Inhalt gefüllt ist. Es geht immer um Echtheit bei diesen Dingen. Das Gebet ist der Bereich intimer Zwiesprache zwischen mir und Gott. Und wenn ich bete, dann hört Gott zu. Ich weiß nicht, ob es Ihnen schon mal so gegangen ist, dass jemand mit Ihnen gesprochen hat und es nur darum geht, dass andere es sehen, dass jemand mit Ihnen, dass er mit Ihnen spricht. Da fühlen Sie sich nicht ernst genommen. Da fühlen Sie sich nicht wertgeschätzt. Ist Ihnen schon mal so gegangen, dass jemand sich unbedingt mit Ihnen fotografieren lassen wollte? Da fühlen Sie sich nicht ernst genommen. Da fühlen Sie sich nicht wertgeschätzt. Wenn ich bete, hört Gott zu, und dann soll ich aber auch an Gottes Ohr bleiben. Es gibt Friedensgebete, bei denen geht es gar nicht ums Gebet, sondern um eine Demonstration. Es gibt politische Gebete, bei denen geht es auch nicht ums Gebet, sondern um die politische Botschaft. Man betet formal zu Gott für ganz bestimmte politische Anliegen, aber es geht gar nicht darum, dass Gott oder irgendjemand im Himmel das hört, sondern es geht nur darum, dass andere es hören, dass Politiker es hören, dass bestimmte Leute es hören. Da wird das Gebet missbraucht zu einer politischen Demonstration oder Aktion. Wir sollen das Gebet nicht missbrauchen, sondern fröhlich darauf vertrauen, dass Gott, der uns das Beten gelehrt hat, auch unser Gebet hört, egal wer es sonst noch mitbekommt oder nicht. Das ist kein Verbot gemeinsamen Beten, kein Gebot gottesdienstlichen Betens. Ist ja klar, die Gemeinde Gottes im Alten wie im Neuen Bund hat immer öffentlich gebetet im Gottesdienst, hat immer gemeinsam gebetet. Aber es ist immer ein Gebet, das an Gott adressiert ist, wo eine Gemeinde gemeinsam sich an den einen Herrn wendet, von dem sie das Leben hat und der sie in die Ewigkeit führen soll. Wo es nicht darum geht, das Gebet zu missbrauchen für irgendwelche Zwecke. Und das Zweite, was Jesus hier kritisiert, war eine heidnische Gebetspraxis, die das Ziel hatte, mit Hilfe ganz langer und ganz intensiver Gebete die jeweilige Gottheit in irgendeine Richtung umzustimmen, in irgendeine Richtung zu manipulieren, damit das erbetene Anliegen auch wirklich dann Wirklichkeit wird und umgesetzt wird. So nach dem Grundsatz, das kennen Sie, viel hilft viel. Viel hilft viel. Je länger ich bete, je intensiver ich bete, je lauter ich bete, viel hilft viel. Das kennen Sie aus dem Alten Testament bei Elia und den Baalspropheten, die da einen Mordszirkus machen und Elia verspottet sie. Ja, ihr müsst lauter schreien, vielleicht hört er nicht, vielleicht ist er gerade mal aufs Töpfchen gegangen, euer Baal. Lauter muss es sein, intensiver, vielleicht rhythmischer, vielleicht schneller. Viel hilft viel, das ist heidnisches Denken. Viel hilft viel. Und Jesus sagt, nein, bitte kommt nicht so zu eurem himmlischen Vater nach dem Motto, viel hilft viel. Das ist kein Gebet, das dem Gott entspricht, den Jesus uns als den Vater vorgestellt hat. Sind ja manche Väter und Mütter da. Wie ist denn das mit kleinen Kindern? Da kennen wir ja auch das Prinzip, viel hilft viel. Jetzt ist ja wieder bald Weihnachten. Je öfter ich Wünsche äußere, je lauter ich Wünsche äußere, je nerviger ich Wünsche äußere, je massiver ich Wünsche äußere, so ist die Denke von kleinen Kindern, umso höher sind die Chancen, dass ich es auch erfüllt bekomme. Das Dumme ist, bei manchen Eltern funktioniert das auch noch. So nachher mal, bevor der mir jetzt auch noch den allerletzten Nerv raubt, dann kaufe ich ihm, was er will. Das ist eine richtige Katastrophe der Erziehung, weil Kinder lernen sehr schnell. Also in der Schule vielleicht nicht unbedingt, aber sowas lernen Kinder sehr schnell. Wenn ich nur intensiv und massiv und nervig genug hier meine Sache vertrete und ich es dann kriege, dann mache ich es nächstes Mal wieder, ist ja klar. Gott ist nicht so, wie wir als irdische Eltern manchmal sind. Gott lässt sich nicht nerven. Wir sollen Gott nicht so behandeln wie inkonsequente Eltern, die dann Wünsche erfüllen, wenn man es nur lange genug, intensiv genug, schnell genug, laut genug, nervig genug vorträgt. Nein, wir sollen unsere Gebete so an Gott richten, wie wenn wir zu einem Vater reden. Einem Vater, den wir lieben, einem Vater, dem wir vertrauen, einem Vater, den wir ernst nehmen, von dem wir wissen, dass er unser Bestes will. Wir werden unserem Vater immer sagen, was unsere Not ist, immer sagen, was unser Bedürfnis ist, aber hoffentlich auch vertrauen, dass er weiß, wie uns am besten geholfen ist. Wenn wir Gebete dazu missbrauchen, indem wir Gott manipulieren, machen wir aus Gott einen Götzen. Denn das ist ja das Prinzip okkulter Techniken. Okkulte Techniken funktionieren ja. Man kann mit Hilfe okkulter Techniken Mächte manipulieren. Die okkulten Mächte lassen sich manipulieren. Aber Da, wo wir meinen, wir hätten bei denen was erreicht, merken wir nie, dass in dem Maße, in dem wir okkulte Techniken anwenden, die okkulten Mächte uns manipulieren. In der Rückhand manipulieren sie immer uns. Und wir meinen, wir würden etwas erreichen. Das ist das große Problem. Und die okkulten Mächte werden nie uns beschenken, sondern werden uns immer zu Sklaven machen. Im Letzten führen sie uns immer in eine Sklaverei. Da, wo wir meinen, wir hätten einen Gewinn gehabt, sind wir immer die Verlierer. Da, wo wir meinen, etwas manipulieren zu können, werden immer nur wir manipuliert. An der Art und Weise, wie wir beten, zeigt sich, wer Gott für uns ist. Ob wir ihn als Automaten betrachten, von dem wir die Erfüllung unserer Wünsche erbetteln, oder ob wir ihn manipulieren mit bestimmten Gebetstechniken, oder ob wir ihn eben als den Vater ansprechen, der er für uns sein will. Wenn der Wunsch größer wird als der Vater, dann ist etwas faul. Wenn der Wunsch größer wird als der Vater, dann ist etwas faul. Wenn wir Väter und Mütter sind, dann wissen wir ja eines. Ein Vater und eine Mutter haben immer einen unendlich weiteren Horizont als ein kleines Kind. Ein kleines Kind hat seine Bedürfnisse, hat seine Wünsche. Und wir werden nicht jeden Wunsch erfüllen können, weil wir eben einen unendlich weiteren Horizont haben als unser Kind. Und so ist das mit unserem himmlischen Vater auch. Wenn Gott unser Vater ist, dann werden wir das anerkennen müssen, dass er einen viel größeren, viel klügeren, einen viel wissenderen und weitsichtigeren Blick hat, als wir ihn haben. Und wenn Gott weitsichtiger, klüger, wissender und größer ist als wir, wie wahrscheinlich ist es dann, dass er mehr weiß über unser Leben als wir? Ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Im Gebet begegnen wir einem Vater, der besser weiß, was gut ist für uns, als wir es jemals selbst wissen können. Und dem wir deshalb die Dinge anvertrauen können, ohne dass wir ihn manipulieren müssten. Im Gebet, da verändern wir uns. Die Erfahrung des Gebets ist prägend für unser Leben. Die Erfahrung des Gebets ist prägend für unser Christsein. Die Erfahrung des Gebets, die lässt uns reifen in dieser Beziehung mit Gott. Das Gebet ist ein Weg, eins zu werden mit dem Willen Gottes. Das erleben wir und erfahren wir, wenn wir uns auf diesen Weg des Gebets machen. Es gibt ein falsches Beten und es gibt ein richtiges Beten. Und das erklärt uns Jesus im Vaterunser. Damit wir es besser machen können, hat Jesus uns ein Modellgebet gegeben, mit dem wir Gott in rechter Weise als Vater anreden können. Ich muss Ihnen das heute Abend nicht vorlesen, dieses Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, das kennen wir alle auswendig. Aber welche Stellung hat jetzt eigentlich dieses Vaterunser im Verhältnis zu den vielen anderen Gebeten, die man vor Gott bringen kann, im Verhältnis zu den vielen anderen Gebeten, die wir tagtäglich an Gott richten? Was bedeutet das Vaterunser im Verhältnis zu den vielen Gebeten um Gesundheit, um heile Beziehungen, um beruflichen Erfolg, um Bewahrung auf Fahrten und Reisen, im Verhältnis zu den Gebeten für unsere Kinder, für den Frieden in der Welt? Was für ein Verhältnis hat das Vaterunser zu den vielen Gebeten, die wir tagtäglich sprechen, wo wir Gott für bestimmte Dinge bitten? Es gibt nicht so vieles, was wir tagtäglich vor Gott bringen, dass er im Vaterunser nicht vorkommt. Aber was bringt denn das Vaterunser? Ich hatte im vergangenen Jahr eine spannende Erfahrung, ein interessantes Erlebnis. Es war in einer Situation, wo ich mit manchem Ärger und manchem Frust zu kämpfen hatte. Es gab einen Konflikt. Bestimmte Dinge liefen nicht so, wie sie laufen sollten. Ich kam an einem bestimmten Punkt nicht weiter und ich war ratlos. Ich war verärgert. Wusste nicht, was ich machen sollte. Ich war auch müde und ich war überarbeitet. Und mitten in dieser Situation hatte ich eine Predigt vorzubereiten. Und vielleicht können Sie sich das vorstellen, wenn Sie voller Ärger, voller Wut und voller Frust sind, wenn negative Gefühle da sind, dann können Sie nicht kreativ sein. Erst recht nicht geistlich kreativ. Ich saß da am Schreibtisch und es ging nichts. Richtige Blockade, emotional. Die Wut war stärker als jede gute Idee über einen Bibeltext. Und dann, das können Pfarrer ja machen, müssen Pfarrer auch machen, ich habe dann gesagt, das hat jetzt keinen Wert, hier am Schreibtisch da in die Tischkante zu beißen, ich muss jetzt einen Spaziergang machen. Und ich habe da so meine Runde und auf dieser Runde komme ich dann immer an einem Kruzifix vorbei. Irgendwelche katholischen Geschwister haben da in der Nähe, wo wir wohnen, ein Kruzifix aufgestellt. Sehr schön. Und immer wenn ich da vorbeikomme, mache ich einen Stopp und lege eine kurze Gebetspause ein und bete dann auch in Vater Unser. Und in dieser Situation dachte ich, Mensch, was hat jetzt eigentlich dieses Vater Unser mit meinem Problem zu tun? Ich habe Ärger mit einem Mitarbeiter, bin sauer, bin wütend, bin auch frustriert. Aber was hat jetzt das Vaterunser mit meiner Situation zu tun, in der ich stehe? Und dann habe ich ein paar Mal immer und immer wieder dieses Vaterunser gebetet. Vater uns im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Im ersten Moment denke ich, es hat gar nichts mit mir zu tun. Es hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Im nächsten Moment dachte ich, interessant, dieses Gebet, diese Bitten zwingen mich von meinem Problem wegzusehen. War den ganzen Morgen fokussiert über diesen Ärger, über dieses Problem, habe an dem Ding rumgemacht, wie kriegst du es nach vorne, wie kriegst du es gelöst, wie kriegst du es anders hin, wie kriegst du da irgendwie eine Schneise in diesen Dschungel. Und jetzt nötigt mich Jesus, ein Gebet zu beten, das erstmal überhaupt gar nichts mit meinem Problem zu tun hat. Und könnte es sein, dass das gut so ist, dass mein Blick erstmal weggezwängt wird, weggezerrt wird von dem Problem, das mich jetzt gerade im Moment so beschäftigt und hinblicken lässt auf den, mit dem ich rede, geheiligt werde dein Name. Missbrauche Gott nicht, Volker Gäckle, damit er jetzt unbedingt das Problem vorrangig behandelt, das dich beschäftigt. Vielleicht ist gar nicht das vorrangige Problem. Vielleicht ist viel wichtiger und viel größer, dass du deinen Blick jetzt auf Gott richtest, mit dem du redest. Dass sein Reich kommt, ist wichtiger, wie dass dein Problem gelöst wird. Dein Wille geschehe. Ich habe immer rumgemacht, wie mein Wille geschieht und dachte immer die ganze Zeit, ja, mein Wille wird schon identisch sein mit dem Willen Gottes, wie kann es anders sein? Volker Gäckle betet hier ja schließlich und nein, da wird nochmal mein Wille in Frage gestellt, da wird mein Wille relativiert, da wird mein Wille noch einmal unter den Willen Gottes gestellt und man beginnt nachzudenken, vielleicht ist das, was ich will, gar nicht das, was Gott will in diesem Moment. Das ist ja oft der klassische Kurzschluss in unserem Leben, dass wir meinen, das, was ich will, muss ja auch das sein, was Gott will. Nein, im Beten des Vaters Unsers wird jeden Tag unser eigener Wille in Frage gestellt. Und die Fragen, mit denen wir umgehen, bekommen noch einmal eine Leichtigkeit, weil noch gar nicht ausgemacht ist, dass das, was wir an diesem Tag wollen, auch das ist, was Gott an diesem Tag will. Da wird etwas in die Schwebe gehoben. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und ich habe gemerkt, ich mache an einem Punkt rum, wo ich auch mit Gott ärgerlich bin, weil er mir keinen Ausweg gibt im Moment aus dieser Situation, weil er mir keinen Schlüssel gibt für dieses Problem, weil er mich sitzen lässt in dieser schwierigen Situation, um dann zu merken, dieser Gott hat mir heute Morgen schon mein täglich Brot zum Frühstück gegeben. Und er wird mir es zum Mittagessen auch wieder geben. Und aller Wahrscheinlichkeit nach werde ich auch am Abendbrottisch nicht vor einem leeren Tisch sitzen. Dieser Gott antwortet ständig auf meine Gebete, indem er mir den Tisch bereitet. Er antwortet ständig auf meine Bedürfnisse, indem er mich mit dem Elementaren versorgt, was ich brauche. Wenn dieses Problem nicht gelöst wird, werde ich vielleicht noch mal ärgerlich ins Bett gehen. Und morgen vielleicht auch. Wenn ich aber nichts zu essen habe, werde ich hungrig ins Bett gehen. Und nach ein paar Tagen wird es mir sehr schlecht gehen. Aber Gott antwortet auf meine elementaren Bedürfnisse. Er gibt mir zu essen. Danke, Herr, dass du meine Gebete erhörst und mir zu essen gibst, auch wenn mein Problem jetzt im Moment noch keine Lösung gefunden hat. Vergib uns unsere Schuld. Eigentlich hat auch der andere Schuld. War ich überzeugt, zumindest ganz fest. Jetzt muss ich beten, vergib mir meine Schuld. Da wird mein Blick von dem Ärger und dem Zorn auf den anderen weggewendet auf mein Problem. Das tut es Vater unser. Gott zwingt mich, auf meine Schwierigkeiten zu gucken, auf meine Grenzen, auf meine Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, aber jetzt doch nicht. Doch jetzt. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Dem Typ, der mir gerade das Leben so schwer macht, ja, auch dem. Und Sie merken, wie das Vaterunser mitten in den ganz praktischen Situationen, da wo wir zunächst mit diesem Gebet gar nichts anfangen können, uns eine neue Sicht aufzwingt, eine neue Sicht aufnötigt für die Dinge, mit denen wir tagtäglich umgehen. Und auf einmal dachte ich, da wo ich dachte, beim anderen muss der Schlüssel liegen, um unser Problem zu lösen, vielleicht liegt doch der Schlüssel bei mir. Und wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und dann führ uns nicht in Versuchung. Die Versuchung, dem anderen den ganzen Ärger über den Kopf zu stülpen, dem den Kopf zu waschen. Die Versuchung, so eine Situation vielleicht mit einem massiven Schlag zu lösen. Nein, führ uns nicht in die Versuchung, Dinge zu sagen und Dinge zu tun, die etwas schlimmer machen, als es ist. Führ uns nicht in die Versuchung, die Dinge mit Gewalt durchzuzwängen, die wir im Moment nicht lösen können. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Wir beten ja manchmal in so einer Situation und erlöse uns von dem blöden Menschen, mit dem wir da zusammen leben müssen, mit dem wir vielleicht zusammen arbeiten müssen, mit dem wir zusammen in der Gemeinde sitzen, im Kirchengemeinderat sitzen, im Mitarbeiterkreis sitzen. Jesus lehrt uns nicht beten, erlöse uns von den dummen Menschen. Er sagt, erlöse uns von dem Bösen. Jesus lehrt uns nicht beten, erlöse uns von schlimmen Krankheiten. Er sagt, erlöse uns vom Bösen. Jesus bringt uns und zwingt uns eine neue Sicht auf für unsere Verhältnisse. Das tut es Vaterunser. Er lehrt uns recht beten. Und am Ende der Ausblick und der Aufblick. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Wir werden am Anfang des Vaterunsers zu einem Aufblick gezwungen. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Die großen Dinge Gottes reißen mich los von dem Blick auf meine kleinen Probleme. Und am Ende darf ich wieder aufblicken, der Gott, der mich so beten lehrt, er wird am Ende das Reich haben. Er wird mich in die Herrlichkeit führen. Da wird meine ganze Aufmerksamkeit wieder auf ihn gerichtet. Das tut Gott, indem er mich recht beten lehrt. Das Vaterunser ersetzt nicht alle unsere Gebete, aber das Vaterunser justiert alle unsere Gebete. Es richtet unsere Gebete wieder auf den auf, aus der der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens ist, das A und das O. Unsere Gebete werden eingeordnet in eine größere Geschichte als unsere eigene Geschichte. Wir merken beim Vater unser, wir sind ein Teil seiner Geschichte, ein Teil seiner großen Geschichte und die ist immer größer als meine kleine Geschichte und meine kleinen Geschichten meines Alltags und meines Lebens. Die Wirkung des Vater unsers als ein Modell für das rechte Beten lässt sich mit den berühmten Worten von Marie Schmalenbach umreißen. Viele kennen vielleicht dieses Lied. Und da heißt dann in der letzten Strophe, Ewigkeit in die Zeit, strahle hell hinein, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Selige Ewigkeit. Das Vaterunser lehrt uns den Blick wieder neu ausrichten, justieren. Dass uns werde klein das Kleine und mein Problem war ein kleines Problem. Und wenn man merkt, dass das, was einen den ganzen Morgen beschäftigt hat, was einen emotional so aufgewühlt hat, wo man dran rummacht, was einen vielleicht auch nicht schlafen lässt, dass das im Licht des Vaterunsers etwas Kleines ist, dass uns werde klein das Kleine und dass das, was uns das Vaterunser beten lehrt, das wahre Große ist, dass uns werde groß das Große, dass Gottes Name geheiligt wird, dass sein Reich kommt, dass sein Wille geschieht, dass wir Vergebung bekommen für unsere Schuld, nicht in Versuchung geführt werden, erlöst werden von dem Bösen. Das sind die großen Dinge, gegenüber denen alle andere Dinge klein werden. Das Vaterunser lehrt uns recht beten. Von daher lassen Sie uns all unser Beten immer wieder von diesem einen Gebet umklammert sein. Es ersetzt die anderen Gebete nicht. Wie gesagt, vor Gott hat alles seinen Platz, was uns Not macht. Aber im Vater unser werden die Dinge ins rechte Licht gerückt, werden recht ausgerichtet, bekommen ihren richtigen Ort, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Und schließlich in der Bergpredigt lehrt uns Jesus erwartungsvoll beten, das erwartungsvolle Beten. Matthäus 7, 7 bis 11, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wer ist denn unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet, um Brot einen Stein biete? Oder wenn er ihn bittet, um einen Fisch eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Das ist die Anweisung fürs erwartungsvolle Beten. Bittet, so wird euch gegeben. Um dieses Wort zu verstehen, ist eines wichtig. Es geht hier nicht um eine Verheißung im Sinne einer Garantieerklärung. Wer bittet, der kriegt auch. Nein, es geht um ein Sprichwort. Die Form dieses Wortes ist eine sogenannte Sentenz. Es geht um ein Sprichwort. Und der Sinn ist nicht, dass jedem, der bittet, immer gegeben wird. Dass jeder, der sucht, immer findet und so weiter. Sondern der Sinn ist umgekehrt. Wer nicht bittet, dem wird ganz grundsätzlich nicht gegeben. Wer nicht um Einlass bittet, dem kann nicht aufgemacht werden, weil drin keiner weiß, dass einer rein will. Wer nicht sucht, der wird ganz grundsätzlich nicht finden, weil er überhaupt nicht weiß, was er sucht. Was soll er denn finden, wenn er nicht sucht? Weil er ja gar nichts finden will. Wir würden das Wort Jesu hier falsch verstehen, wenn wir es als eine Erhörungsgarantie für jedes Gebet missverstehen würden. Das ist so nicht gesagt. Was Jesus hier sagen will, ist etwas anderes. Unser himmlischer Vater ist ein großzügiger Vater, ein spendabler Vater, ein Vater, der gerne gibt, aber auch ein Vater, der gebeten sein will. Und Jesus selbst hat diese Bitten immer wieder erhört. Da tritt ein mafiöser Sünder und Betrüger im Tempel vor Gott und stammelt diese ganz schlichten Worte: Gott sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, der ist in Ordnung, der geht gerecht weg, im Unterschied zu dem Pharisäer, der ganz anders betet. Oder da brüllt ein blinder Bettler am Straßenrand: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner, und ohne Hemmung. Er betet ohne Hemmung mit völlig falschem liturgischem Tonfall, aber Jesus geht hin und erhört sein Gebet und heilt ihn. Da bittet ihn ein sterbender Schächer am Kreuz mit röchelnder, bluterstickter Stimme am Ende seines Lebens um Erbarmen an, und Jesus verspricht ihm mit gleicher Stimme das Paradies. Bittet, so wird euch gegeben. Jesus ermutigt uns zum Bitten. Wer nicht bittet, der empfängt auch nicht. Deshalb bitten. Martin Luther hat es vorgemacht. Als ein Mitarbeiter, Philipp Melanchthon, einmal todkrank im Bett lag, da schreibt er später: Da Magister Philipp todkrank lag, habe ich im Gebet um ihn gerungen. Und hab gedroht, so er sterben würde, würde ich unserem Herrgott den Sack vor die Füße werfen. Ja, deshalb ist Melanchthon 17 Jahre älter geworden wie Luther. Der hat sehr unverschämt gebetet. War es unverschämt? Ja, es war unverschämt. Aber genau um solches unverschämtes Bitten will uns Gott ermutigen. Nochmal Martin Luther, von dem man im Blick aufs Beten unendlich viel lernen kann. Er sagt in einer Predigt einmal: Ihr gleicht alle dem Toren, der beim König einen Wunsch frei hat, und ihr verlangt eine Bettelsuppe. Ihr verlangt eine Bettelsuppe, obwohl ihr beim König einen Wunsch frei habt. Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Jetzt kennt jeder von uns aber auch die Erfahrung von unerhörten Gebeten. Wir kennen Türen, die nicht geöffnet wurden. Wir kennen Krankheiten, die nicht geheilt wurden. Wünsche, die nicht in Erfüllung gegangen sind. Und wer das Neue Testament aufmerksam liest, der merkt sogar, dass Jesus selbst und auch Paulus diese Erfahrung kennen, dass Gebete nicht erhört worden sind. Jesus bittet in Gethsemane: Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Der Kelch ist nicht an ihm vorübergegangen. Und Paulus bittet dreimal um die Heilung einer Krankheit und er bekommt nur das Wort, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Auch Jesus und Paulus kennen die Erfahrung des unerhörten Gebets. Deshalb lohnt es sich, hier nochmal genau hinzuhören, was Jesus in diesem zweiten Bild sagt. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn er ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Was heißt das? Es heißt zunächst einmal, dass Gott uns nie etwas gibt oder uns nie etwas widerfahren lässt, das schlecht ist. Wir bitten um einen Fisch, Gott wird uns nie eine Schlange geben. Es heißt nicht hier, dass wir immer dann auch einen Fisch bekommen. Aber es heißt, dass wir keine Schlange bekommen, wenn wir um einen Fisch bitten. Paulus schreibt im Römerbrief, denen, die Gott lieben, denen werden alle Dinge zum Besten dienen. Wir bekommen keine Schlange, wenn wir um einen Fisch bitten. Gott führt uns nicht an der Nase herum, er spielt uns keine bösen Streiche. Aber es heißt auch nicht, dass wir immer einen Fisch bekommen, wenn wir um einen Fisch bitten. Auch wenn wir möglicherweise den Eindruck haben, dass Gott seinen Schabernack mit uns spielt und Schmerz auf unser Leben häuft, Gott meint es immer im Letzten gut mit dem, was er uns gibt, so wie es ein Vater immer gut meint mit seinem Kind. Jesus sagt nun aber nicht, dass wenn der Sohn den Vater, er sagt nur, wir bekommen keine Schlange, wenn wir um einen Fisch bitten. Unter allen Umständen gibt uns Gott etwas, in allem, was wir bekommen, begegnet uns der Vater. Aber es steht nicht da, dass er immer exakt das gibt, worum wir bitten. Gott erhört unsere Gebete, aber er hört sie oft anders, als wir es uns wünschen, als wir es uns möglicherweise erhoffen. Im Vater unser lehrt uns Jesus beten, dein Wille geschehe. Und mit dieser Klausel hat auch Jesus gebetet, Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das ist rechtes Beten, dass wir Gott die Freiheit lassen, unser Gebet so oder anders zu erhören, weil wir im Glauben uns an den Gott wenden, von dem wir wissen, dass sein Horizont immer unendlich viel größer ist als unser Horizont. Nochmal Martin Luther, er sagt, wenn nicht geschieht, was wir wollen, dann wird etwas Besseres geschehen. Wenn nicht geschieht, was wir wollen, dann wird etwas Besseres geschehen. Es gibt ein Buch von Dorothy Wilson über die indische Ärztin Mary Verghese. Diese indische Ärztin, diese junge Frau, erlitt als junge Christin bei einem Busunfall eine Querschnittslähmung, saß fortan im Rollstuhl. Ihr ganzer Lebenstraum war zerstört. Sie wollte Ärztin werden. Sie wollte Menschen helfen. Sie wollte vielen Menschen etwas Gutes tun in diesem riesigen Land Indien, wo so viel Armut herrscht. Und dann das, querschnittsgelähmt, im Rollstuhl sitzen. In einem langen Ringen findet sie ein Ja zu ihrer Behinderung und kann fortan im Rollstuhl sitzen, Spezialoperationen bei Schwerkranken durchführen. Und erlebt so ein erfülltes und segensreiches Leben. Und der Titel dieses Buches, das Dorothy Wilson über diese Ärztin geschrieben hat, ist so etwas wie der Titel ihres Lebens geworden. Um Füße bat ich und er gab mir Flügel. Um Füße bat ich und er gab mir Flügel. Wenn nicht geschieht, was wir wollen, sagt Luther, dann wird etwas Besseres geschehen. Wenn wir um einen Fisch bitten, wird uns Gott keine Schlange geben. Auch wenn das, was er uns gibt, vielleicht nicht unbedingt ein Fisch ist. Das ist Gott. Und wer sein Leben im betenden Dialog mit Gott führt, der wird mehr und mehr Gott und sich selbst verstehen lernen. Das Gebet ist ein Grundkurs der Gotteslehre und der Selbsterkenntnis. Im Gebet werden wir Erfahrungen machen mit Gott und mit uns selbst. Wir werden verstehen lernen. Und im Gebet bekomme ich auch die Kraft, über den offenen Fragen meines Lebens Gottes gute Hand sehen zu lernen. Das war dann am Ende schon das Thema mit diesem jungen Mann, von dem ich am Anfang erzählt habe. Dass er irgendwann begriffen hat, dass Gebet nicht ein Automatismus ist, wo man eine Münze in einen Automaten schmeißt und unten kommt das raus, was ich will, sondern dass das Gebet der Beginn eines Weges ist mit einem himmlischen Vater, der mich lehrt, mein Leben unter einem weiteren Horizont zu sehen, als ich ihn im Moment begreifen kann. Und insofern steht am Ende dieses Abends diese Einladung. Gehen Sie wieder erwartungsvoll ans Beten. Und erwarten Sie vor allem, dass Sie in Ihrem Beten den Vater im Himmel neu kennenlernen, tiefer kennenlernen, besser kennenlernen. Und seien Sie sicher, Sie werden auch sich besser kennenlernen in diesem Gespräch mit Gott. Ich danke Ihnen herzlich fürs Zuhören. Ich möchte ein Gebet sprechen am Ende. Barmherziger Vater im Himmel, wir haben eine lange Geschichte mit dir. Und in dieser Geschichte gibt es vieles, wo nicht so gelaufen ist, wie wir es uns am Anfang immer gedacht haben. Aber auf diesem Weg und in dieser Geschichte haben wir dich besser kennengelernt. Und auf diesem Weg und in dieser Geschichte haben wir vieles entdeckt, wo du uns reicher beschenkt hast, als wir es uns je vorstellen hätten können. Gib uns diese geistlichen Augen, gib uns dieses erleuchtete Herz, dass wir mehr und mehr erkennen, wie du unser Beten immer wieder erhörst und uns beschenkst mit Dingen, die wir nicht einmal im Traum hätten erbitten können. Gib uns gute Erfahrungen, gib uns neues Vertrauen und gib uns neue Zuversicht, dass wir tagtäglich mit dir immer wieder neu in die Gemeinschaft treten und erwartungsvoll und froh mit dir reden. Amen.